Sag ganz herzlich guten Morgen. Ich habe ein Jackett dabei. Ihr habt es gesehen. Ich darf auch ohne Jackett predigen. Ja, ich sehe auch keinen anderen. Ja, perfekt, super. Dann zweitens, darf ich noch mal gratulieren zu diesem Gemeindezentrum oder könnt ihr das nicht mehr hören? Ich darf noch mal. Ja, großartig. Also herzliche Gratulation. Es ist wirklich, wirklich ein tolles Gemeindezentrum. Es ist heil, es ist freundlich, es ist großzügig und dann dieser Parkplatz. Wahnsinn. Ich war mal Pastor einer Gemeinde, wir hatten 5 Parkplätze. Bei meiner Verabschiedung kam die Polizei ins Haus. Das ist nicht lustig. Das kann euch hier nicht passieren. Also herzliche Gratulation und das war ja wirklich eine lange Geschichte. Hat eine Menge Nerven gekostet. Es war viel Arbeit und ein paar Euros und wirklich Respekt. Es ist geschafft, fast geschafft, so ein bisschen kann man ja noch tun, denke ich mal. Aber es ist wirklich, wirklich ein toller Ort und ich wünsche euch, dass dieser Ort ein Ort der Hoffnung ist, des Glaubens ist. Und ich möchte euch das Bibelwort aus Römer 15 sagen, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben. Dass eure Hoffnung immer, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass dieser Ort ein Ort der Hoffnung ist für euch selbst, Sonntag für Sonntag in der Woche, aber auch natürlich für andere Menschen, die bisher noch nicht die Chance hatten, das Evangelium zu hören. Herzliche Gratulation. Ja, wenn ich hier vom Bund auch komme, ich könnte jetzt eine Menge erzählen. Ich habe also 3 Stichworte mir mal aufgeschrieben. Präseswechsel, ihr habt es mitbekommen hier. Hendrik Otto hat hier auf der Leinwand euch ein Grußwort gesagt. Das ist wirklich eine schöne Erfahrung, dass Gott für uns sorgt, auch mit einem neuen Präses. Der kommt gut rein. Er ist wirklich der richtige Mann von Gott berufen. Und ihr müsstet mal den Altpräses sehen, also so alt ist er ja noch nicht, aber Hans Gehörsting in Magdeburg ist auch ein Geschenk. Der ist mit Begeisterung Pastor dort und er schreibt immer wieder, wie glücklich er ist, auch diese neue Berufung bekommen zu haben. Und das ist für unseren Bund 500 Gemeinden schon bedeutsam. Und wir blicken auf eine lange, gute Geschichte zurück mit verschiedenen Präses, Präsiden, wie auch immer, die man im Plural nennt. Und das ist eine Freude und ein Gebetsanliegen, auch weiter für Hans Gehörsting zu beten in Magdeburg, jetzt aber auch für Hendrik Otto. Wir gehen zu, jetzt kommt erstmal Ferien, Sommerpause und so weiter, danach kommen die Herbsttagungen. Herzliche Einladung an alle leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Jahr Thema Welt, Doppelpunkt fremd. Das ist tatsächlich so, wir leben in einer Welt, da ist uns manches auch fremd. Damit werden wir uns beschäftigen. Und drittes Stichwort noch, Bundesjugendtreffen Erfurt nächstes Jahr, da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und unser Gebetsanliegen ist es, dass es viele Jugendliche gibt, die dorthin fahren. Aber wir beschäftigen uns auch generell mit dem Thema junge Generation, mit den Jugendkreisen, die Entwicklung in den Gemeinden, das ist herausfordernd. Das ist ein Gebetsanliegen und ein Thema, was uns gerade sehr stark auch bewegt. Ich komme zum Thema, ihr habt es hier schon gelesen, jetzt mehrfach, denke ich, Abenteuer Hoffnung, was können wir hoffen? Das ist ein Thema, was mich schon länger berührt, bewegt und ich komme da auch noch nicht so von los, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen. Abenteuer Hoffnung, was können wir hoffen? Was können wir eigentlich hoffen? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Lied von Grönemeyer, da heißt es in einer Zeile, Hoffnung ist schwer zu finden. Hoffnung ist gerade so schwer zu finden, der Bochumer, ja. Ich suche sie. Ich schaue nach links und fühle mich blind für Perspektiven, die uns weiterbringen, denn es gibt so viel zu verlieren. Hoffnung ist schwer zu finden. Sirka Lenden, die ist europaweit bei der AXA, also Versicherungsgesellschaft, fürs Personal zuständig. Die hat eine Untersuchung gestartet. Über 11.000 Menschen wurden befragt, international, wie das mit ihrer Hoffnung ist. Und man hat herausgefunden, oder sie hat herausgefunden, im internationalen Vergleich, nur 42% der Deutschen schauen optimistisch in die Zukunft. 42%. Ein Drittel der befragten Deutschen sagen, sie seien psychisch krank. Sie hätten mit Ängsten zu tun, mit Depressionen zu tun. Und dann wurde dieser Sirka Lenden befragt, ja, wie kommt das so? Was ist Ihre Erklärung dazu, dass das gerade so in Deutschland nicht gerade so doll aussieht? Und sie sagt, ja, warum ist es so ein hohes Niveau von Perspektivlosigkeit? Sie sagt, ein Faktor sind die vielen Krisen außerhalb des persönlichen Einflussbereichs. Die Corona-Pandemie, die Kriege in Europa und der Klimawandel belasten die psychische Stabilität. Viele sind einfach erschöpft und gehen in die Knie. Was kann ich hoffen? Was kann ich hoffen für die Kirche in Deutschland bei den Austrittszahlen? Was kann ich jetzt hoffen für meine Gemeinde hier? Wie geht es weiter? Gut weiter mit dem Gemeindehaus und allem? Was kann ich hoffen, wenn ich an unser Land denke, an die politische Situation denke? Ihr kennt die Stichworte: Klima, Energiefragen, Generationenfragen, Genderfragen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Migration. Was kann ich hoffen? Wir haben es gerade gehört, Manfred Eibach, Ukraine, der Krieg. Wir können es vielleicht gar nicht mehr wirklich wahrnehmen im Gazastreifen. Ich habe eine Ausstellung besucht und Bilder gesehen von Banksy. Keiner weiß, wer das ist. Und mich hat das berührt, dieses Bild hier, so eine Stilidylle, irgendwie 60er Jahre. Home sweet home, ja, so süß ist das nicht mehr zu Hause, so schön, so komfortabel. Und das Ganze, die Kriege und so weiter, die kommen ja wirklich in K4 oder 4K HD, wie auch immer, wirklich rein ins Wohnzimmer. Also das, was in der Welt los ist. Matthias Hox, der Zukunftsforscher, spricht von einer Omnikrise, von vielen Krisen, die uns gerade berühren. Was kann ich hoffen? Und ich lade dich heute ein, Abenteuer Hoffnung, was kann ich hoffen? Ich lade dich ein, für drei Perspektiven, drei Gedanken mitzunehmen. Die kommen tatsächlich auch von einem Bochumer, von dem Theologen Günther Thomas. Ich spreche heute über die radikale Hoffnung, die wir bedenken und ergreifen können. Wir hoffen auf eine neue Welt. Das ist die erste Perspektive. Die zweite Hoffnung, das ist die verändernde Hoffnung. Wir hoffen darauf und wir rechnen damit, dass Gott in dieser Welt handelt. Und die dritte Perspektive, wir denken darüber nach, dass, und hoffen darauf, dass Gott uns nahe ist, in Freude und Leid. Ich lade euch ein, diese Perspektiven mal mitzunehmen und zu überlegen, eben, wie bist du gerade unterwegs mit Hoffnung, was ist deine Perspektive? Bist du gerade mehr optimistisch, bist du mehr depressiv? Was ist dein Hoffnungslevel? Und ich lade dich ein, diese Hoffnungsperspektiven für dich zu bedenken. Vielleicht auch in einer Situation, wo du gerade wenig Hoffnung hast. Wo vielleicht du in deiner Familie irgendwie vorm Scherbenhaufen stehst, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo du an einer Lebensaufgabe gescheitert bist, wo du beruflich irgendwie nicht weiterkommst. Vielleicht bist du krank oder irgendwie ist es irgendwie auch eine trübe Aussicht. Dann lade ich dich ein, zu schauen auf dieses Abenteuer Hoffnung mit diesen verschiedenen Perspektiven. Und ich starte mit dieser ersten Perspektive, dieser radikalen Hoffnung, dass wir hoffen auf eine neue Welt. Dass diese radikale Hoffnung, wir hoffen auf das himmlische Glück, wir hoffen auf das Unendliche. Wir hoffen darauf, dass wir für immer mit Gott zusammen sein werden. Offenbarung 21, letzte Buch der Bibel, die beschreibt diese Hoffnung, diese Offenbarung. Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er wird bei ihnen wohnen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Das ist diese Beschreibung von diesem neuen Himmel, der neuen Erde, das neue Jerusalem. Unfassbar, das so zu lesen, das zu hören, dass es irgendwann einmal eine neue Welt gibt, die wir betreten können, das neue Jerusalem. Wie kommen wir dazu, dass es diese neue Welt gibt? Der Beweis dafür ist die Auferweckung von Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. 1. Korinther 15, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Jesus ist vom Tod auferstanden und er sagt, Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist diese radikale Hoffnung. Der Tod ist besiegt. Wir werden wechseln in eine neue Welt. In Philipper 3 sagt Paulus, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und Philipper 3, 20 noch, wir aber sind Bürger im Himmel. Wir sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Philipper 3, 20. Das ist die radikale Hoffnung. Für viele ist diese Hoffnung eine Utopie. Also, dass sie da nicht dran glauben, dass es diesen Ort gibt. Utopie, also das ist der Topos, den Ort, den es nicht gibt. Nehmen wir die letzte Generation. Warum kleben die sich fest, die jungen Leute? Warum besprühen die das Brandenburger Tor und so weiter, attackieren die Stromversorgung in Heide und so weiter? Weil die davon überzeugt sind, mit dem Tod ist alles aus. Und wir haben keine Zeit mehr, so ist ihr Gefühl. Wir haben keine Zeit mehr, wenn nichts passiert, sind wir die letzte Generation, die gelebt hat. Und deshalb greifen wir jetzt zur radikalen Mitte. Ich finde das völlig verständlich. Wenn es diese radikale Hoffnung nicht gibt, diesen neuen Ort nicht gibt, den neuen Himmel, die neue Erde nicht gibt, dann gibt es ja nur diese Welt. Und dann ist das irgendwie auch berechtigt, dieses Anliegen für diese Welt irgendwie zu kämpfen. Wie auch immer, sage ich jetzt mal, die Mittel kann man darüber diskutieren. Sie kennen diese Hoffnung nicht, diese radikale Hoffnung. Und ich lade dich ein zu diesem Abenteuer, hoffe radikal auf dieses himmlische Glück, hoffe auf das Unendliche, hoffe darauf, du wirst für immer mit Gott zusammen sein. An einem wunderbaren Ort. Und der Himmel, das ist ja nicht nur ein Ort, das ist nicht nur irgendwie ein besserer Zustand, irgendwie größere Wohnung oder sowas, Gesundheit oder was, Wohlbefinden, Wellness. Wir hoffen nicht, dass da irgendetwas anders oder besser sein wird, sondern wir hoffen auf eine Person, wir hoffen auf Jesus. Er ist der Heiland, er ist der Kyrios, er ist der Herr. Was für eine Hoffnung. Ich finde, diese Hoffnung ist wirklich aufregend, die ist abenteuerlich. Und wir sind auf dem Weg in diese neue Welt. Wir sind unterwegs. Das ist so ein bisschen wie früher, als die Menschen nach Amerika wollten, in die neue Welt, irgendwann nach langen Strapazen, fahren sie an dieser Freiheitsstatue vorbei. Wir haben das leere Kreuz als Zeichen. Jesus ist auferstanden. Es wird einmal alles neu sein, alles. Und dann Schluss mit der Selbstoptimierung. Wir müssen auch nicht mehr um die nächsten Schritte in der Gemeindearbeit dringen, irgendwie so. Wir müssen nicht mehr auf ungelöste Lebensaufgaben schauen. Alle Traumata sind geheilt. Wir werden Jesus sehen. Wir werden bei ihm wohnen, auf goldenen Gassen durch das himmlische Jerusalem schlendern. Das ist diese radikale Hoffnung. Die zweite Perspektive. Und die schließt sich eigentlich an, die Frage, wenn es diesen neuen Himmel, diese neue Erde gibt, was ist hier denn eigentlich jetzt mit dieser Welt? Ja. Was passiert in der Zwischenzeit? Was ist mit unserer Welt? Ist da irgendwie Rückzug angesagt? Wir suchen irgendwie so einen sicheren Raum, irgendwie so eine Art Bunker, bis es dann irgendwie mit Tod und Entrückung irgendwie weitergeht im Himmel. Sitzen wir auf gepackten Koffern, wir warten auf die Abreise, warten wir jetzt irgendwie auf die Evakuierung? Haben wir die Welt aufgegeben? Haben wir gekündigt, ist eh alles egal? Was ist die Hoffnung für unsere Welt? Was kann ich für diese Welt hoffen? Und das Spannende, das Abenteuerliche ist, dass Gott auch diese Welt liebt. Gott liebt diese Welt. Er will diese Welt nicht vernichten. Er hat sie geschaffen. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er will sie verändern. Und das Licht der zukünftigen Welt scheint schon jetzt in diese Welt hinein. Verändernd, erneuernd, verwandelnd, belebend. Weil es die zukünftige Welt gibt, investieren wir uns in die vorläufige. Da kommen wir jetzt ins Spiel. Es heißt, geht hin in alle Welt. Wir haben also einen Sinn, wir haben einen Beitrag hier zu geben. Wir können etwas bewegen, wir haben einen Auftrag, wir sind Hoffnungsträger. Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes. Das andere war Matthäus 28. Suchet der Stadt Bestes, ja. Pakete packen und so weiter, für Halle da sein, für andere Menschen da sein. Ihr seid das Salz der Erde, Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Günther Thomas, dieser Theologe, formuliert, der in der Auferweckung Jesu Christi wirksame Geist Gottes verändert schon heute, was in diesem Weltabenteuer möglich ist. Also die Welt ist veränderbar, sie ist verwandelbar. Wir können die Schöpfung bewahren, wir können etwas gegen den Hunger in der Welt tun, wir können Geflüchteten Heimat geben, wir können Frieden stiften und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir um den Willen Gottes im Himmel und auf Erden. Und das ist eine spannende Perspektive, die Veränderung unserer Welt, dass wir darauf glauben, dass wir darauf hoffen und das glauben. Und meine Beobachtung ist manchmal, dass ich sage, yo, das ist in manchen FEGs schon mal so, dass wir uns sehr stark mit uns beschäftigen. Ja, also unsere Themen, also ich bin in manchen Gremien, sitze ich da schon mal und denke, yo, alles nett, irgendwie irgendwelche Wahlen. Den ganzen Tag wieder irgendwelche Wahlschwinder statt oder was. Ja, aber das hilft ja keinem gleich, ja, sag ich jetzt mal. Ja, und das gibt es manchmal auch in Gemeinden, dass man sehr viel sich irgendwie um irgendwas da kümmert und so weiter. Und das hat manchmal nichts mit der Welt zu tun. Da sind wir in so einer Bubble, da sind wir in so einer Wohlfühlrunde. Und ich sage heute Morgen, hey, wir haben eine Hoffnung, die haben wir zu teilen, die haben wir weiterzugeben. Die muss in die Welt hinein. Zuletzt in Dessau, und das ist ein Beispiel für die Welt, wie es auch gerade ist, Dessau Schulprojekt. Also gab ein Schulprojekt der Schule. Das Schulprojekt hieß Gottesdienst. Und der Pastor war aufgefordert, irgendwas zum Thema Gottesdienst zu machen. Und dann kam so 20, 25 Teenies im Alter von 14, 15 in die Gemeinde innerhalb der Woche, um das Projekt Gottesdienst, also sich über den Gottesdienst zu informieren. Und dann fragt der Pastor diese 20, 25 Teenies, wie viele von ihnen schon in einem Gottesdienst waren. Was denkt ihr von 25 in Dessau? Wie viele waren im Gottesdienst vorher schon mal? 5? Ja, sehr optimistisch. 0. Noch niemals war jemand von diesen Teenagern im Gottesdienst. Hey, das ist jetzt Dessau, ja, aber es gibt auch hier in Halle Teenager und Jugendliche, die noch nie in einem Gottesdienst waren. Da haben wir doch einen Auftrag, diese Jugendlichen oder auch andere Menschen zu erreichen, das Evangelium weiterzugeben, in der Welt tätig zu sein, Gottes Liebe hier hinzubringen. Mich hat das begeistert, ich war in Kaltenweide, Hannover Flughafen, ja, ist eine Ausfahrt. Das war großartig in dieser Gemeinde, weil im Programm standen alles nicht deutsche Namen. Da war nur mein Name, der ist auch vielleicht auch nicht wirklich deutsch, sage ich jetzt mal. ja, Flughafen und so weiter war international. Und die machen so viel, auch zum Thema Migration, also auch Sprachkurse, Deutschkurse und was nicht alle und machen viel für Kinder. Ich finde das großartig, wenn Gemeinden Türen entdecken dafür, in dieser Welt tätig zu sein. Aber auch eine gute Balance. Ich rede nicht dafür, also all in sozusagen irgendwie in der Stadt und so und dann nicht mehr für sich selbst zu sorgen, sondern in einer guten Balance, diese Hoffnung für sich zu ergreifen und dann aber auch für andere da zu sein. Und ich sag das auch mal als jemand, der auch ein bisschen älter ist, vielleicht habt ihr jetzt schon tausend Bibelstunden oder Hauskreise besucht, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr nochmal 500 Bibelstunden besuchen müsstet oder Hauskreise, wie auch immer, oder ob man nicht ein bisschen mehr von der Zeit auch mal investiert für andere Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Also so das Verhältnis von Fürsorge für sich, für seinen Glauben, für seine Hoffnung und dann aber auch für die Hoffnung in der Welt. Gott wirkt in dieser Welt. Dritte Perspektive. Radikale Hoffnung, neuer Himmel, neue Erde. Zweite Hoffnungsperspektive, Gott handelt in dieser Welt, er liebt diese Welt. Und jetzt die dritte, das ist die endliche, so wie Günther Thomas das beschreibt. Wir hoffen darauf, Gott ist uns nah. Und ich habe zwei Stichworte dazu, das kleine Glück und Jesus im Leiden. Ich hoffe darauf, Gott ist mir nah, das kleine Glück. Bonhoeffer sagt es so, wir suchen und genießen das Glück dieser Erde. Das ist auch eine Hoffnung. Es gibt Glück auf dieser Erde. Als ganz und gar menschliche Menschen streben Christen eine Entfaltung ihres Lebens an. Und ich habe mal nachgeschaut, wir sind zwei Symbole über den Weg gelaufen im Alten Testament, die für dieses kleine Glück stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Weinstock und Feigenbaum. Wer hat einen Feigenbaum zu Hause? Ja, großartig. Ich habe jetzt auch einen, aber der ist noch nicht so wirklich, kann kein Foto zeigen, weil er ist noch ein bisschen klein. Ich war letztes Jahr in Halle an der Saale, ja, ein ganz bisschen entfernt von hier, 300 Kilometer. Und da war ich eingeladen mittags und da hatten tatsächlich die Gemeindeleitungsleute hatten einen Feigenbaum, Riesenteil, also richtig, richtig groß. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Feige vom Baum essen können. Großartig. Und im Orient, im Alten Testament, ist der Feigenbaum ein Symbol wie der Weinstock auch für Heilung, für Gesundheit. Es ist ein Symbol für Frieden, ein Symbol für Wohlstand. Von Salomos Regierungszeit heißt es, 1. Könige 5, Friede, alle konnten sicher wohnen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Ich habe mir überlegt, was ist so mein Feigenbaum? Überlegt mal für euch mit, was ist euer Feigenbaum? Was ist so also euer kleines Glück? Das Glück Gottes für euch auf dieser Erde, sage ich mal so ein bisschen pathetisch. Also mein Feigenbaum, das ist das schöne Abendessen mit Freunden. Habe ich gestern Abend noch genossen. Das sind Freundschaften. Ich bin gerne auf dem Wasser. Ich fahre mit so einem Stand-Up-Paddling durch die Gegend. Das ist eine Luftmatratze. Kennt ihr das? So. Ich liebe das. Einfach draufstehen, bisschen paddeln irgendwo am Ufer. Großartig. Dann vielleicht heute Nachmittag, 16.30 Uhr, ist für mich das kleine Glück, das gewonnene Tennismatch. Wenn ich beim Tennis gewinne, dann ist, hey, ihr müsstet mich sehen. Also wirklich, wirklich. Ich komme nach Hause, meine Frau, ja, wie war es? Sie freut sich mal mit, weil ich springe die Treppe hoch und so weiter. Das ist ein echtes Glück. Wirklich, wirklich. Konzerte. Ich bin ergriffen. Mit fließenden Tränen. Bei Konzerten. Egal, was es ist. Ich bin bei einem Konzert zum Glauben gekommen. Was ist mein Feigenbaum? Das ist vielleicht der intensiv nahe Hauskreis. Das sind so Momente Himmel auf Erden. Das ist manchmal so ein Sommerabend, so gestern so ein bisschen schwül, vielleicht nicht. Aber kennt ihr das, so ein Sommerabend, da will man nicht ins Bett. Das ist nicht jeder Abend. Das ist einfach so schön. Das sind so Augenblicke. Orte, Gelegenheiten, Gott ist mir nah und ich bin glücklich. Hoffe darauf, dass Gott dir das gönnt, dass Gott für dich da ist, dass er ein Gott des Lebens ist, der dieses kleine Glück gönnt und schenkt. Das andere gehört dazu, Gott auch, ein bisschen Ton dazu, ein bisschen leiser bitte, dass Gott auch in der Tiefe zu finden ist. Da im Glück, aber auch im Leiden.
Jesus ist uns nah in der Schuld, im Schmerz, im Leid. Das ist hier der Christo Egli, Degli Abissi, Deutsch Christus der Abgründe, das ist eine Bronzestatue. 1954 auf dem Meeresgrund in der Bucht von San Fruttuoso erstellt, 15 Meter Tiefe, 2,5 Meter hoch. Und die Hände des Jesus sind dem Zeichen des Friedens in die Meeresoberfläche gerichtet. Jesus mit diesen ausgestreckten Armen, Jesus trägt unsere Sünde ans Kreuz. Er überwindet die Kluft zu Gott. Und ich kann frei leben. Seine Gnade lässt mich sicher schlafen. Seine Gnade gilt jeden Morgen frisch beim Sonnenaufgang. Jesus, das ist die andere Perspektive. Er leidet am Kreuz, stirbt für unsere Schuld, aber er ist auch nicht derjenige, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Er ist in der Tiefe zu finden. Er ist in deiner Tiefe, in deinen Abgründen zu finden. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ich hoffe darauf, Jesus ist mir nah. Mein Schmerzen, mein Traumata, mein Beziehungsabbruch, in ungelösten Lebensaufgaben, in der Krankheit. Jesus ist mir nah, selbst im Sterben. Selbst im Sterben ist er mir nah, das hoffe ich, das kann ich hoffen. Wir haben am Anfang gesagt, Hoffnung ist schwer zu finden mit Grönemeyer. Viele sind erschöpft, gehen in die Knie. Es gibt so vieles, was uns herausfordert. Abenteuerhoffnung. Hoffnung ist ein echtes Abenteuer. Und ich lade dich nochmal ein, darüber nachzudenken, das zu ergreifen. Hoffe radikal. Du erwartest einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und du wirst dabei sein, wenn du Jesus dem Auferstandenen folgst. Hoffe darauf, dass Gott dich und diese Welt liebt und dass er dich und diese Welt verändert. Und hoffe darauf, dass auf diese endliche Hoffnung, hoffe auf das kleine Glück und hoffe darauf, dass Jesus auch im Schmerz, in der Trauer, in dem Schweren gegenwärtig dir nahe ist. Schlusswort Römer 15, der Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten um den Segen Gottes und wenn ihr mögt, steht dazu auf. Ich bete mit den Worten aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen.